HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Komm, wir helfen dem Klima.
Es tiempo de actuar.
Die Welt schaut auf uns. Staaten der Welt, jetzt ist es Zeit zu handeln.
Países del mundo. Hoy es tiempo de actuar.
Komm, wir helfen dem Klima.
There is no time and no reason to delay.
Wir haben keine Zeit und keinen Grund zu zögern.
Es tiempo de actuar.
Komm, wir helfen dem Klima.
Die Idee? Unternehmen müssen Rechte kaufen, um CO2 auszustoßen.
Wir werden wieder ein Team.
Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren?
We will be as ambitious.
Wir werden so ehrgeizig sein, wie wir können, während der Verhandlungen auf dem Gipfel. Wir sind bereit, mit unserem europäischen Green Deal zum weltweiten Green Deal beizutragen.
Komm, wir helfen dem Klima. Ganz im Fenstern, sage ich sie mal. Wir werden wieder intime Trieb.
Und das kann nur dann gelingen, wenn die Europäische Union bereit ist, den ersten Schritt zu gehen.
Und die weiteren und wohin dann mit dem Ganzen? Wenn es nach der UN geht, dann zum Handel mit Zertifikaten, die es erlauben, das Klima zu erwärmen. Klingt widersinnig, ist aber so. Aufgrund eines Ablassbriefes das Heil zu erwarten, ist eitel, urteilte schon vor über 500 Jahren der Reformator Martin Luther. Jetzt trifft sich die Welt in Madrid, um genau ihn wieder aufleben zu lassen, den Ablasshandel. Dieses Mal geht es nicht um das fiktive Seelenheil einzelner Gläubiger, sondern um das konkrete Überleben aller Menschen. Aber irgendwie ist der Handel mit Erderwärmungszertifikaten, der bei der Klimakonferenz in Madrid verhandelt wird, doch sehr ähnlich dem Ablasshandel, den Martin Luther in seiner 52. These gegeißelt hat. Die Idee? Wir geben dem Treibhausgas Kohlendioxid einen Preis und den Staaten ein Recht auf eine bestimmte Menge CO2-Emissionen. Wer mehr Treibhausgas produziert als geplant, muss seinen Ausstoß anderswo kompensieren, indem reiche Staaten zum Beispiel den Armen helfen, ihren Regenwald zu erhalten. Wer mehr einspart, als er ausspucken darf, kann sein CO2-Verschmutzungsrecht an die anderen verkaufen. Dann macht man das CO2 langsam immer teurer, sodass es sich immer mehr lohnt, Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Und so weiter ist doch ganz einfach, oder? Wenn es funktioniert, wird die Welt von einem neuen Markt gerettet, nachdem der Kapitalismus sie zerstört hat. Mehr Kohle fürs Klima, was kostet das gute Gewissen? So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Wahrscheinlicher als die sofortige Rettung der Welt ist die Fortsetzung des üblichen Mummenschanzes. Das lässt sich schon am Ort der Verhandlungen über die Weltrettung festmachen. Madrid ist das, nachdem es Santiago de Chile nicht sein konnte. Und seit Madrid weiß, dass es der Ort ist, an dem ab heute die 25. Weltklimakonferenz stattfindet, ist die Stadt mächtig ergrünt. Nicht real auf der Straße, aber virtuell in den Werbespots.
Madrid es Sostenibilidad. Madrid es Diversidad.
Madrid ist Nachhaltigkeit, Madrid ist Vielfalt, Madrid ist Leben, heißt es im aktuellen Werbespot der Stadt, in dem ein Madrid mit leuchtenden Grünflächen und strahlend blauem Himmel zu sehen ist.
Madrid, Green Capital.
Ganz so blau ist der Himmel in Madrid derzeit aber auch wieder nicht. Gerade im Winter hängt oft eine gelbe Smogglocke über der Stadt. Wegen der hohen Luftverschmutzung drohen Madrid seit langem Millionenstrafen der Europäischen Union. Und trotzdem will sich die Stadt jetzt als Vorkämpfer für den Umwelt- und Klimaschutz präsentieren. Vizebürgermeisterin Begoña Villasís.
Kyoto, Paris, Madrid.
Kyoto, Paris, Madrid. Es ist wohl das erste Mal, dass der Name Madrid mit dem wichtigen Kampf gegen den Klimawandel verbunden wird. Es ist wichtig, dass wir uns in diesem Kampf gemeinsam mit den anderen Hauptstädten engagieren. Noch vor einem Jahr hat man in vielen Hauptstädten auf Madrid geschaut. Damals trat Madrid Central in Kraft. Ein ambitioniertes Programm, um den Autoverkehr im Zentrum drastisch zu senken. Initiiert von der linken Bürgermeisterin Manuela Carmena. Sie ließ den Stadtkern für den Durchgangsverkehr weitgehend sperren, widmete Fahrspuren zu Fahrradwegen um und ließ etwa auf der Prachtstraße Gran Via den Bürgersteig verbreitern und Bäume pflanzen. Bei vielen Bürgern kam das gut an, nicht so bei ihrem konservativen Widersacher José Luis Almeida. Er kam im Mai mit dem Versprechen ins Amt, Madrid Central wieder abzuschaffen. Zu rigide, zu ideologisch und zu autofeindlich sei das Programm, so Almeida. Ab Januar werden nun wieder, dank ihm, mehr Autos ins Zentrum fahren dürfen. Einen der wenigen Radwege hat Almeida wieder gestrichen und eine neue, umstrittene Fußgängerzone wieder für den Autoverkehr freigegeben. Almeidas Fans freuen sich, dass er seine Wahlversprechen hält. Seine Gegner schäumen. Paco Segura zum Beispiel, Sprecher der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción. Dass sich die Stadt zum Klimagipfel als Vorreiter in Sachen Umweltpolitik verkauft, bringt ihn auf. Das ist absolut zynisch. Das ist Greenwashing. Wir haben eine Stadtregierung, die sich dafür einsetzt, dass mehr Autos ins Zentrum fahren können und Fahrradwege wieder abgeschafft werden. Sie steht für eine Politik, die rückwärtsgewandt ist. Es ist reine Ironie und purer Zynismus, dass die Stadt jetzt vorgibt, grüne Hauptstadt zu sein. Madrids Bürgermeister Almeida beteuert dagegen, ebenfalls die Emissionen senken zu wollen. Er setzt weniger auf Verbote als auf Anreize. So möchte er die Madrider Pendler dazu animieren, Fahrgemeinschaften zu bilden oder in neue, kostenlose und schadstoffarme Busse umzusteigen. Dass seine Gegner ihn als Umweltfeind brandmarken, das stört ihn. Mich macht es traurig, dass sie nicht dazu in der Lage waren, zu loben, dass es 2 neue Nahverkehrslinien geben wird, dass es finanzielle Hilfen geben wird, wenn alte gegen neue Autos getauscht oder neue Heizungen angeschafft werden. Denn unsere Gegner wissen, dass unser Vorhaben größer, umfassender und integrierender ist als das, was bisher in Kraft war. Almeida weiß, dass er an seinen Worten gemessen werden wird und dass sich der Erfolg seiner Umweltpolitik auch ziemlich leicht überprüfen lässt an den Schadstoffwerten, die unter seiner Vorgängerin zum Teil deutlich gesunken waren.
Marc Dugger aus Madrid über das Greenwashing der schmutzigen spanischen Metropole in einem der klimaschädlichsten europäischen Länder. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Vor so einer Konferenz wie der Klimakonferenz in Madrid wird irgendwie immer mit Trippelschritten Neues verkündet. Es war auch jetzt so. Am vergangenen Donnerstag hat das Europäische Parlament den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Das hat keine Folgen, aber es ist ausgerufen. Am Freitag dann, also noch kurz bevor gestern die neue EU-Kommission offiziell ihr Amt antrat, kam heraus, mit welchen ehrgeizigen Plänen diese Kommission in Sachen Klimaschutz vorpreschen will. Wissen Sie über diese Pläne mehr?
Ja, es gibt ein Arbeitspapier, das hier in Brüssel auch kursiert, wo zumindest mal die Ziele drin sind und zum Teil auch die Frage diskutiert wird, wie das Ganze denn auch erreicht werden soll. Also zu diesem Green New Deal will die Kommission in den nächsten 100 Tagen ein Klimagesetz vorlegen, das wäre dann im März. Und die EU soll ja bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent werden. Das heißt, es dürfen nicht mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, als wieder kompensiert werden können, zum Beispiel auch durch Wiederaufforstung. Wichtig sind da die Zwischenschritte, weil 2050 ist natürlich noch lange hin. Bisher bekennt sich die EU dazu, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 40% zu verringern im Vergleich zu 1990. Und die neue EU-Kommission, die will das Ganze ehrgeiziger jetzt angehen, die peilt 50% oder 55% an. Da ist eben der Haken momentan noch, dass das Europäische Parlament will, dass diese Zwischenschritte auch in einem Gesetz festgeschrieben werden. Noch sieht es eben nämlich nicht so aus, als ob die Kommission da besonders verbindlich wäre. Und Umweltexperten sprechen, was die Umsetzung angeht, in diesem internen Arbeitspapier wirklich von einem regelrechten Weihnachtswunschzettel. Da ist also der Handel mit Emissionszertifikaten drin. Ich hätte jetzt auch beinahe Ablasshandel gesagt. Der soll auf die Schifffahrt ausgeweitet werden. Darüber hinaus will die EU-Kommission auch untersuchen, ob die Emissionen aus dem Transport auf der Straße auch in das Emissionshandelssystem einbezogen werden können. Zum Beispiel eben auch das Thema Lkw stärker zumindest ein bisschen zu kontrollieren. Außerdem auf der Liste neue Strategie für Industrie und Landwirtschaft. Liest sich schnell weg oder hört sich gut an, aber ist natürlich ein riesiges System, das dahinter stecken müsste. Ebenso wie ein Aktionsplan für Energie- und ressourceneffizientes Bauen. Vieles mehr. Da ist also eine Menge drin und Ursula von der Leyen will das Ganze eben durch Innovation erreichen. Ihr Ansatz ist ja, Klimaschutz soll zum einen ökologisch ehrgeizig sein. Dann muss er auch sozial gerecht sein, weil sonst kriegt sie die Mitgliedstaaten sowieso nicht ins Boot. Und dann soll das Ganze noch das Ziel haben, gleichzeitig Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Also eigentlich die Quadratur des Kreises.
Aber vor allem teuer, oder? Das hört sich sehr teuer an. Gibt es da eine Zahl?
Absolut, ja. Also die Zahl ist 1 Billion. Es kursierten hier auch mal ganz nervöse Gerüchte. Da hieß es, genau, 1 Billion Euro. Das ist die Zahl, die sie jetzt auch genannt hat nochmal, die in den nächsten 10 Jahren aufgebracht werden sollen. Sie sagt, von der Leyen sagt, das sei machbar, natürlich auch ambitioniert. Klar ist aber eben auch, weder die EU selbst mit ihrem kleinen Budget vergleichsweise noch die Mitgliedstaaten, wir haben ja auch dann die Briten nicht mehr dabei, Stichwort Brexit, die können also nicht in den nächsten 10 Jahren alleine 100 Milliarden Euro pro Jahr alleine aufbringen. Deshalb kommt hier auch dann zum Beispiel die Europäische Investitionsbank ins Spiel.
Das heißt, der Markt soll es regeln.
Genau, der Markt soll es regeln. Man muss dann eben auch auf die Privatwirtschaft zugehen.
Und dann weiß man, wo das gute Geld gut investiert wird. Woher weiß man das? Wo ist gutes Geld? Wo ist schlechtes Geld?
Das ist genau die Frage, vor der man jetzt hier steht. Das große Buzzword hier in Brüssel ist Taxonomie. Taxonomie bedeutet, dass es ein System, zumindest in der Finanzbranche jetzt hier, ist dieses Wort so definiert, ein System, das verbindlich festlegt, welche Branchen und welche Projekte jetzt besonders umwelt- und klimafreundlich sind und welche nicht. Das ist eben wichtig, damit man überhaupt erklären kann, was sind eigentlich nachhaltige Finanzprodukte. Und wenn man so eine Klassifizierung nicht hinbekommt, das Ganze wird also immer auch komplizierter, aber wenn man diese Klassifizierung nicht hinbekommt, dann haben natürlich die Anleger, die bei dieser Europäischen Investitionsbank Aktienfonds kaufen sollen, Anleihen kaufen sollen, gar kein Vertrauen, dass sie das eben tun sollen, dass das auch grün ist, wo grün draufsteht. Und die Herausforderung ist eben, dass Ökologie, sag ich mal, zur Grundlage werden soll von ökonomischen Entscheidungen. Und nur dann könnte die Privatwirtschaft wirklich auch eine wichtige Säule werden für diese Finanzierung. Also Fakt ist, man braucht eine Menge Kohle, eine Menge Geld, aber ohne den privaten Sektor wird es nicht funktionieren.
Alexander Göbel, vielen Dank nach Brüssel. Interessanterweise kommt das Wort Taxonomie aus der Biologie und bezeichnet die Beschreibung der Arten. Um Artenschutz geht es also vielleicht auch. Mehr Kohle fürs Klima, was kostet das gute Gewissen? Der Tag in HR2 Kultur.
Fast jedes Tier ist völlig unabhängig und selbstständig, sobald es ausgewachsen ist und braucht in seiner natürlichen Umgebung nicht mehr die Unterstützung anderer. Dagegen ist der Mensch fast immer auf Hilfe angewiesen, wobei er jedoch kaum erwarten kann, dass er sie allein durch das Wohlwollen der Mitmenschen erhalten wird. Er wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er deren Eigenliebe zu seinen Gunsten zu nutzen versteht, indem er ihnen zeigt, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, das für ihn zu tun, was er von ihnen wünscht. Jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor: Gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes, und auf diese Weise erhalten wir nahezu alle guten Dienste, auf die wir angewiesen sind. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. Niemand möchte weitgehend vom Wohlwollen seiner Mitmenschen abhängen, außer einem Bettler, und selbst der verlässt sich nicht allein darauf.
Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist allen geholfen. Der britische Philosoph und Aufklärer Adam Smith, Begründer der Nationalökonomie, erschienen ist das Buch 1776. Mehr Kohle fürs Klima, was kostet das gute Gewissen? Der Tag in HR2 Kultur. Mehr Kohle für die Kirche war der Antrieb des Ablasshandels im Mittelalter.
Dass man sich mit Geld sein Gewissen reinwaschen kann, ist eigentlich nichts Neues. Schon die Kirche hat versucht, die Sorgen und Ängste der Menschen für sich zu nutzen. Man schaue sich allein mal das Prinzip der Hölle an, wie sie im Christentum übermittelt wurde. Es gab wohl nichts, wovor der Mensch mehr Angst hatte, als in dieser grausigen Umgebung zu landen. Und die Kirche tat schließlich auch einiges dafür, um dieses Schreckensbild aufrechtzuerhalten. Allein die Höllenqualen des Hieronymus Bosch aus dem frühen 16. Jahrhundert zum Beispiel sorgten für Gänsehaut. Geflügelte Dämonen mit Echsenpanzern krabbeln am Menschen hoch. Wesen mit verrenkten Gliedern sind zwischen den Saiten einer Harfe eingeklemmt. Und dann gab's noch das Fegefeuer, ein Zwischenstopp vor dem Paradies, in dem die Seele gereinigt werden sollte. Qualvoll natürlich. Wer will da schon landen? Abschrecken sollten diese Bilder. Prinzipiell keine schlechte Idee. Denn mit Angst konnte man Menschen vom Sündigen abhalten. Aus Furcht vor Höllenqualen und ewiger Verdammnis waren die Sünder zu allem bereit, um bloß diesem Schicksal zu entkommen. Und warum diese Angst dann nicht einfach dafür nutzen, um die eigenen Kassen zu füllen? Mit Ablassbriefen, nach dem Prinzip, lieber Geld zahlen statt beten und büßen. Und so entstand ein Geschäftsmodell. Wer zahlt, kann die Zeit, die er im Fegefeuer leiden muss, verkürzen oder das Fegefeuer sogar komplett umgehen. Ein Geschäftsmodell, mit dem die Kirche auch ihre immensen Ausgaben finanzieren wollte. Denn die Päpste der Renaissance liebten aufwendige Bauwerke und schätzten teure Kunst. So wie auch Papst Leo X. 1515 schrieb er einen neuen Ablass aus. Mit den Einnahmen wollte er den Bau des Petersdoms in Rom bezahlen. Für die zahlenden Menschen sollte der Ablass zu einer Art Vollkaskoversicherung fürs Jenseits werden. Das System der vier Gnaden entstand, bestehend aus dem Ablass für die Lebenden, für die Verstorbenen, für die Todesstunde und für die Teilhaber an allen spirituellen Gütern der Kirche. Wer alle vier Gnaden erwarb, brauchte überhaupt keine Angst mehr zu haben und konnte eigentlich ein neues Leben anfangen. Und vor dem Tod und dem Jenseits hatte er erst recht nichts mehr zu befürchten. Auch in der Nähe von Wittenberg, wo der Augustinermönch Martin Luther gepredigt und gearbeitet hat, wurden Ablassbriefe verkauft. Darum kümmerte sich Johann Tetzel, ein deutscher Ablassprediger, der den Menschen Seelenheil unterjubelte. Seine Dienste wurden von vielen angenommen.
Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt,
hieß es damals. Alles ganz einfach. Nur nicht für alle. Einer stellte sich dagegen, denn er war der Überzeugung, dass der Mensch nur durch seinen Glauben und die Gnade Gottes gerechtfertigt werden kann. Der Ablasshandel wurde für Luther zum Anlass, die katholische Kirche zu kritisieren. 1517 verfasste er seine 95 Thesen, in denen er vor allem den geschäftlichen Handel mit Ablassbriefen anprangerte. Die 95 Thesen nagelte er an den Haupteingang der Schlosskirche in Wittenberg. Es war der Beginn der Reformation. Und so wurde die Gier der Kirche nach Macht und Geld zu ihrem eigenen Verhängnis. Immer mehr Menschen sahen den Ablass kritisch, ließen sich nicht mehr so einfach über den Tisch ziehen. 1570 verfügte Papst Pius V. die Exkommunikation für all jene, die mit Ablässen Handel treiben wollten. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts verschwanden Ablassbriefe dann fast vollständig.
So war das mit dem Ablasshandel. Kleiner historischer Rückblick von Daniel Donat. Das ist das Vorbild oder jedenfalls das historische Bild, was uns sofort in den Kopf kommt, wenn vom Umweltinstrument des Handels mit Verschmutzungszertifikaten die Rede ist. Und davon soll jetzt die Rede sein. Claudia Kempfert, Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Leiterin der Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Nicht nur wir haben das mit dem Ablasshandel verglichen, was die Vereinten Nationen bei ihrem 25. Klimagipfel ab heute in Madrid auf den Weg bringen wollen. Der Ablasshandel im Mittelalter war ein Wechsel auf den Glauben. Man musste auf der einen Seite daran glauben, dass man sich von der Bestrafung für die Sünden, die man schon begangen hatte, freikaufen kann. Andererseits wurde die Kirche davon reich. Jetzt planen wir einen Handel mit Emissionsrechten und wollen daran glauben, dass wir uns damit von den Sünden freikaufen können, die wir noch gar nicht begangen haben, die wir noch begehen wollen. Kann das funktionieren?
Na, der Vergleich, der hinkt schon ein wenig.
Hier geht es ja darum.
Wie alle Vergleiche, aber hier geht es ja tatsächlich nicht um Glauben, sondern um reale Emissionen. Und die gilt es ja zu senken. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sich Wege überlegt, global die Emissionen deutlich zu senken. Und wie immer spielt dann auch das Geld eine wichtige Rolle. Und dass man sich hier freikauft, in Anführungsstrichen, ist immer so ein bisschen böse gesagt, findet aber in der Realität ja nicht so statt. Darum streitet man ja jetzt auch in Madrid, dass man entsprechend Wege findet, dass in allen Ländern die Emissionen sinken, dass man sich nicht davon freikauft, sondern dass gezielt auch Projekte gefördert werden, dass auch Geld investiert wird, egal wo, für den Klimaschutz. Und dafür muss es gute Wege geben. Und eben ein solcher Weg ist ein möglicher Emissionsrechtehandel, wenn er denn auch richtig und gut ausgestaltet ist.
Dann lassen Sie uns noch kurz mal skizzieren, wie das System funktioniert. Eigentlich funktioniert es nämlich schon. Seit über 10 Jahren werden Emissionszertifikate zwischen Staaten und vor allem in der Europäischen Union, zum Beispiel zwischen Unternehmen, großen Unternehmen gehandelt. Aber wir sind dem Klimaschutz nicht näher gekommen. Was geschieht da und warum funktioniert es? Bislang eben nicht.
Ja, in Europa hatte man leider auch ein gutes Instrument eingeführt, aber leider zu viele Zertifikate zu Anfang ausgeteilt, sodass die Emissionsminderung nicht wirklich stattgefunden hat. Das hat sich mittlerweile schon deutlich verbessert. Das heißt, man hat hier auch tatsächlich ein Instrument, was funktionieren kann. International war ein ähnliches Problem. Man hat immer wieder die Schwierigkeit, dass man die Emissionsminderung dann vielleicht doppelt zählt, dass sie nicht tatsächlich nur stattfindet, also dass man Geld gibt für ein Projekt, beispielsweise in Indonesien. Da soll das Waldbrennen, Abbrennen verhindert werden und dann zählt man es praktisch doppelt und am Ende ist dann für den Klimaschutz nicht wirklich was gewonnen.
Also
Warum zählt man es doppelt?
Indonesien hat dann das Abbrennen des Waldes, das Abfackeln des Waldes verhindert. Das zählt einmal und irgendwer hat dafür bezahlt, das zählt nochmal.
Genau, und beide Länder lassen sich's gut schreiben. Mhm. Und das darf eben nur einmal passieren. Darüber streitet man jetzt auch wieder in Madrid, dass man genau sowas eben vermeidet, dass es egal ist, wo jetzt zum Beispiel auch in Brasilien die Abholzung der Wälder vermindert werden, dass das zum Klimaschutz beiträgt, aber nicht gleichzeitig Brasilien und Europa sich das gut schreiben lassen. Und deswegen muss es hier Wege finden, dass man das genau vermeidet. Und dann kann es durchaus schon funktionieren, dass man auch solchen Ländern hilft, die es von selbst nicht so schaffen, dass dort eben auch Klimaschutz stattfindet.
Also, aber das Prinzip ist das, wir geben dem CO2, der Tonne CO2 einen Preis. Wie funktioniert das grundsätzlich?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass CO2 einen Preis bekommt und dass diejenigen, die CO2-Zertifikate überhaben, in Anführungsstrichen, also die Klimaschutz betreiben, diese Zertifikate verkaufen können an solche, für die es sehr teuer ist beispielsweise und die das dann zukaufen. Das ist eben kein Ablasshandel oder ein Freifahrtschein, sondern es werden die Emissionen gesenkt. Es ist nur eben egal wo, aber in der Praxis haben diese Instrumente eben viele, viele Tücken, sind viele Lobby-Einflüsse auch im Hintergrund da. Deswegen funktioniert es eben nicht so, wie sich das Ökonomen in der Theorie so gerne wünschen.
Weil die Ökonomen immer sagen, das muss der Markt regeln. Aber am Ende müssen diese CO2-Zertifikate dann auch langsam immer teurer werden, damit immer weniger CO2 emittiert wird und damit es sich lohnt, CO2 einzusparen. Das ist dann aber keine Marktwirtschaft, das ist dann Planwirtschaft.
Nee, also das wäre dann schon der Markt, der das hervorbringt. Also je höher die Nachfrage ist, je niedriger das Angebot, desto höher dann eben der CO2-Preis. Das ist ja die Logik dahinter. Wenn es denn so funktioniert, wie die Marktökonomen sich das wünschen, dann wäre das schon auch ein Markt in dem Sinne. Aber wir kennen es aus der Praxis, zum Beispiel jetzt auch in Deutschland, wenn man CO2 verteuern will für Wärme und Verkehr, dann kommt plötzlich ein planwirtschaftlicher Preis daher, der jetzt eben nicht am Markt gebildet wird, weil da sehr starke Sorgen sind, dass wenn der Preis zu hoch geht, dass es die Wirtschaft zu stark belastet und in dem Moment ist man eben weit weg von der Marktwirtschaft und das ist so ein bisschen das Problem. Die Logik der Ökonomen ist gut, aber in der Praxis ist es dann eben sehr, sehr schwierig umzusetzen.
Und jetzt müssen die Menschen, die sich da treffen, 25.000 Menschen, von denen auch viele Lobbyisten sind, in Madrid sich einigen, wie der Preis für eine Tonne CO2 ist?
Nein, die wollen sich einigen, dass es überhaupt einen Marktmechanismus gibt, der eben diesen Kriterien entspricht, dass es Möglichkeiten gibt, dass man CO2 handeln kann über den Planeten, dass man aber keine Doppelzählungen hat, dass die Emissionen auch sinken, dass die Emissionsminderungsziele der einzelnen Staaten formuliert werden, eingehalten werden. Da gibt es ja lange, lange Listen an Wunschvorstellungen von einzelnen Ländern. Manche wollen ganz wenig, manche wollen ganz viel und wollen sich dafür viel bezahlen lassen. Also es sind sehr, sehr heterogene Interessen, die man da zusammenbringen muss. Wichtig ist wirklich, dass die Emissionen sinken, auch und gerade in Europa, in Deutschland, aber auch weltweit. Und alles, was dafür sinnvoll sein kann, sollte man machen.
Eigentlich ist es ja die Diskussion, die wir hier auch gerade hatten, als dann ein CO2-Tonnenpreis von 10 Euro hinten rauskam, wo alle wissen, das ist zu wenig. Das kann in Madrid auch passieren.
Genau, das ist nicht nur zu wenig, sondern ist es ja sogar planwirtschaftlich vorgegeben. Eigentlich soll es ja der Markt entwickeln, denn wenn man Angebot und Nachfrage hätte, würde der CO2-Preis deutlich höher sein. Das versuchen die Länder ja zu kontrollieren. Dann ist man bei einer Steuer am Ende, wogegen sich dann wieder Politiker dann sträuben. Also es ist unendlich kompliziert und sehr heterogen, was dort alles verhandelt werden muss. Wichtig ist, dass man da anfängt, was man leisten kann. Und da macht es auch Sinn, Klimaschutz vor Ort zu machen. Das ist nicht so kompliziert. Da braucht man nicht alle möglichen Länder an Bord, sondern wirklich da anfängt, wo es Sinn macht. Und das ist direkt vor der Haustür.
Sagt Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und wir machen jetzt genau das, was Claudia Kempfert vorgeschlagen hat. Wir schauen vor die eigene Haustür und machen Klimaschutz bei uns zu Hause, und zwar in Rheinland-Pfalz. Dort hat sich die Stiftung Lebensraum zur Aufgabe gemacht, das Treibhausgas CO2 im Boden zu versenken, indem sie Bauern hilft, Humus aufzubauen. Der Zusammenhang kurz erklärt: Der Humus, der unsere Böden fruchtbar macht, ist organisches Material, das die Bodenlebewesen in die Erde einbauen. Und dieses organische Material, tote Pflanzen, Tierdung und so weiter, besteht zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. Humusaufbau nimmt also Kohlenstoff aus der Luft und speichert ihn im Boden. Joachim Böttcher, Vorstand der Stiftung Lebensraum in Rheinland-Pfalz, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich entschlossen, einen lokalen Zertifikatehandel aufzubauen. Sie vergeben Humuszertifikate. Die sind ein Nachweis, dass ein Bauer auf seinen Böden Humus aufgebaut hat und damit Kohlenstoff aus der Luft in den Boden geschaffen hat. Für seine Arbeit bekommt der Bauer Geld. Von wem? Wer kauft solche Zertifikate?
Das ist in dem Fall ganz genau das Interessante. Die Käufer der CO2-Humus-Zertifikate sind Bürger, Kommunen und Unternehmen aus der Region, die zunächst mal ihren CO2-Footprint überprüfen. Das heißt also, alles, was vermeidbar ist, vermeiden. Und das, was unvermeidbar ist, das können sie über regionale Klima-Humus-Zertifikate, dann über Humusaufbau in der Region kompensieren.
Also es ist zunächst mal kein Ablasshandel. Ich kann nicht meinen SUV, den dicken, da kompensieren.
Ganz genau. Das absolute Gegenteil von Ablasshandel. Wir haben zwei Komponenten. Das eine ist eben zunächst mal Vermeidung. Und das, was nicht vermeidbar ist, das kompensieren. Zum Zweiten, es passiert vor der Haustür. Das heißt also, Unternehmen, Bürgerinnen, Bürger oder Kommunen können auch überprüfen, was der Bauer Müller macht und ob er denn vernünftig Humus aufbaut. Es hat noch eine weitere sehr interessante Dimension. Sie kennen die aktuelle Diskussion der Landwirtschaft. Ja, also Landwirtschaft steht mit dem Rücken an der Wand, stellt grüne Kreuze auf und die ganze Thematik. Und es ist so, auf diese Art und Weise versprechen wir uns, dass die Bürgerinnen und Bürger, also die potenziellen Verbraucher, wieder mit den Bauern reden, weil sie wissen, dass sie sozusagen für alle, für uns alle, die ganze Gesellschaft was Gutes tun.
Im Prinzip wollen Sie aber nicht den Käufern der Zertifikate ein gutes Gewissen verschaffen und den Bauern auch, sondern Sie wollen wirklich den Humus im Boden aufbauen.
Absolut. Einmal der Humusaufbau, das heißt, wir sehen das so, dass alle Bodennutzer, also Landwirte, Winzer, Gartenbaubetriebe bis hin zum Forst im Prinzip Bodenverantwortung haben. Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Und dafür was Gutes tun mit einer guten fachlichen Praxis. Das müssen Sie auch noch lernen. Das können Sie nicht alle. Ja, oder zumindest kann da noch viel passieren. Und das Zweite ist eben, dass diejenigen Menschen, die CO2 emittieren, ja, und das auch bewusst machen, Klimaverantwortung übernehmen. Das heißt also, auch da ist ein Bewusstsein dafür da, es muss was passieren. Wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen vor Ort mit den Bauern, mit den Bodennutzern gemeinsam anpacken.
Ich nehme an, die Idee geht zurück auf das Pariser Klimakonferenz, auf die Pariser Klimakonferenz von 2015. Damals haben die Franzosen die sogenannte 4-Promille-Initiative gestartet. Das wäre der Promillesatz, den wir jährlich in allen landwirtschaftlichen Böden der Erde zusätzlich an Humus aufbauen müssten, um eine Zeit lang zumindest den gesamten menschgemachten CO2-Ausstoß in den Boden zu versenken. Derzeit ist, Sie haben das eben angedeutet, die Landwirtschaft aber auf dem umgekehrten Weg unterwegs. Sie fördert die Erosion und damit geht Humus aus den Böden verloren. Wie wollen Sie das ändern?
Ganz richtig, es ist so, also klar, Paris war natürlich ein Auslöser und es war so, dass die Bundesregierung sogar als erste mit unterschrieben hat, den Vertrag. Allerdings ist in Deutschland bisher leider wenig passiert. Das Einzige, was jetzt passiert ist, das ist auch sehr zu begrüßen, ist, dass das Thünen-Institut eine Bodenzustandserhebung durchgeführt hat. Die wurde jetzt Ende 2018 veröffentlicht, dass wir wissen endlich mal, wie viel Kohlenstoff in den bundesdeutschen Äckern gespeichert ist. Es ist so, dass im Ackerbau durchschnittlich zwischen 2 und 4% Humus vorhanden ist, manchmal mehr, manchmal weniger, im Dauergrund Grünland etwas mehr. Aber es wird eben leider auch ganz klar gezeigt, dass der Humus in den Ackerböden abnimmt. Das heißt, wir haben einen negativen Effekt. Das heißt, wir haben derzeit sogar CO2-Emissionen aus dem Boden in die Atmosphäre. Und jetzt geht es darum, wie können wir diesen Weg rückgängig machen. Die Böden waren früher mal Wälder, sie waren früher mal Grasland, Steppenland und so weiter. Da war viel mehr Humus gespeichert, als es heute in den Ackerböden der Fall ist. Das heißt, das Potenzial ist relativ groß. Aber es gibt da enorme Wissensdefizite und es ist immer so, es hilft nicht eine Methode, sondern in der Regel beim Humusaufbau ist es so, dass die Landwirte wirklich eine Reihe von Maßnahmen durchführen müssen, ja, beispielsweise Fruchtfolgen, ja. Winterbegrünung und so
weiter. Das heißt, sie müssen richtig was lernen, die Landwirte.
Absolut. Auch. Und genau das ist der Hintergrund. Das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz unserer Stiftung. Wir sagen nicht nur, wir wollen Landwirte für eine gute fachliche Praxis belohnen über die Zertifikate. Nein, wir wollen sie auch mitnehmen. Wir wollen ihnen zeigen, wie Humusaufbau in der Praxis funktioniert. Das wollen wir auch sehr regional machen. Das heißt, wir werden ein Kompetenzzentrum aufbauen und da werden verschiedene Kurse, also sozusagen ganz konkrete Ausbildung, praxisnahe Ausbildung stattfinden. Und außerdem werden die Landwirte in die Hand genommen. Das heißt, sie werden auch begleitet bei ihrem Prozess.
Joachim Böttcher, Vorstand der Stiftung Lebensraum in Rheinland-Pfalz, die mit Humuszertifikaten Boden gut machen möchte. Mehr Kohle fürs Klima, was kostet das gute Gewissen? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es wieder mit Adam Smith. Hier kommt das berühmte Zitat mit der unsichtbaren Hand des Marktes.
Nun ist aber das Volkseinkommen eines Landes immer genauso groß wie der Tauschwert des gesamten Jahresertrags. Oder besser, es ist genau dasselbe, nur anders ausgedrückt. Wenn daher jeder Einzelne so viel wie nur möglich danach trachtet, sein Kapital zur Unterstützung der einheimischen Erwerbstätigkeit einzusetzen und dadurch diese so lenkt, dass ihr Ertrag den höchsten Wertzuwachs erwarten lässt, dann bemüht sich auch jeder Einzelne ganz zwangsläufig, dass das Volkseinkommen im Jahr so groß wie möglich werden wird. Tatsächlich fördert er in der Regel nicht bewusst das Allgemeinwohl, noch weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist. Wenn er es vorzieht, die nationale Wirtschaft anstatt die ausländische zu unterstützen, denkt er eigentlich nur an die eigene Sicherheit. Und wenn er dadurch die Erwerbstätigkeit so fördert, dass ihr Ertrag den höchsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach dem eigenen Gewinn. Und er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen, er in keiner Weise beabsichtigt hat. Auch für das Land selbst ist es keineswegs immer das Schlechteste, dass der Einzelne ein solches Ziel nicht bewusst anstrebt. Ja, gerade dadurch, dass er das eigene Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu tun. Alle, die jemals vorgaben, ihre Geschäfte dienten dem Wohl der Allgemeinheit, haben meines Wissens niemals etwas Gutes getan. Und tatsächlich ist es lediglich eine Heuchelei, die unter Kaufleuten nicht weit verbreitet ist, und es genügen schon wenige Worte, um sie davon abzubringen.
Vor Ort sollen wir das Klima schützen, hat die Energieökonomin Claudia Kempfert vorhin gefordert. Sie wollte sagen, selber machen, nicht auf die Staaten warten. Genau das geschieht auch anderswo, und zwar da, wo es nach dem Willen des Präsidenten und seiner Mehrheit im Parlament eigentlich nicht mehr geschehen soll, in den USA. Von dort berichtet unser Korrespondent Torben Ostermann von einer regelrechten Klimarevolte gegen Trump.
Erst vor wenigen Tagen hat die US-Regierung ernst gemacht und den Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen bei den Vereinten Nationen eingereicht. In knapp einem Jahr wird damit das Land das Abkommen verlassen, in dem der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß höher ist als irgendwo sonst auf dem Planeten. Donald Trump glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel, hält die ganze Sache für einen Scherz, mit dem lediglich andere Geld verdienen wollen.
It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
Doch außerhalb Washingtons tut sich was. Immer mehr Städte und Bundesstaaten wollen trotz Trumps Abkehr weiter daran arbeiten, die Ziele des Klimaabkommens zu erreichen. Allen voran Kalifornien. Dementsprechend enttäuscht äußerte sich Gavin Newsom, Gouverneur des Westküstenstaates, bei dem amerikanischen Fernsehsender PBS angesichts der Trump-Entscheidung.
Es ist eigentlich schon seit 3 Jahren klar, dass das passiert. Ich bin enttäuscht. Die Folgen sind gravierend, nicht nur für die Gesundheit unseres Planeten, sondern auch für die Wirtschaft der USA.
Of the American economy. Nach Angaben der Denkfabrik World Resources Institute haben sich mittlerweile fast die Hälfte aller Bundesstaaten einer US-Klimaallianz angeschlossen. Mit dabei sind auch 430 Städte landesweit und zahlreiche Unternehmen. Ihr Ziel ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Sie seien es schließlich, die von den direkten Folgen des Klimawandels betroffen seien. So auch der Republikaner Dale Ross, Bürgermeister von Georgetown, Texas, einer Stadt, die zu 100% auf erneuerbare Energien setzt.
Anybody that has an objective bone in their body can look at the facts, look at the data.
Jeder, der objektiv ist, sieht die Fakten. Ja, es gibt den Klimawandel hier in den USA und weltweit. Der Mensch hat das Problem geschaffen, der Mensch kann es lösen. Als ersten Schritt sollte man auf erneuerbare Energien setzen, anstatt auf fossile Brennstoffe, die CO2 ausstoßen.
Die föderale Struktur in den USA macht es möglich, dass Bundesstaaten weitgehend selber entscheiden können, wie sie ihre Klimapolitik gestalten. Und da scheinen viele Politiker eine andere Auffassung als der US-Präsident zu haben, so auch Eric Gazzetti, Demokrat und Bürgermeister von Los Angeles.
In 47 Bundesstaaten haben wir 409 Städte, die gesagt haben, wenn er raus ist, dann machen wir erst recht weiter. Wir sind das einzige Industrieland, das anfängt, die Ziele zu erreichen. Wir haben einige Städte, die vor dem Zeitplan liegen, und wir müssen es noch schneller und besser machen.
Sollte Trump die kommende Wahl verlieren, hätte ein neu gewählter Präsident oder eine neu gewählte Präsidentin die Möglichkeit, den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig zu machen. Doch die letzten 3 Jahre zeigen, eine klimafreundlichere Politik ist in den USA weitgehend auch ohne die Unterstützung aus dem Weißen Haus möglich.
Sagt Torben Ostermann in Washington. Professor Martin Kollmar, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Ursula von der Leyen, haben wir gehört, will ein Gesetzespaket vorlegen, das den New Green Deal für Europa auf den Weg bringt. Ich habe dieses Trump-Wort wieder gesagt. Das wäre genau das, was Sie fordern. Sie haben auch vom New Green Deal gesprochen, wie wir von Ihnen schon hier in der Sendung gehört haben. In Madrid wird derzeit über einen Marktmechanismus für Klimazertifikate verhandelt. Auch die EU-Kommission setzt auf den Markt. Können wir, das ist die Frage am Ende, mit kapitalistischen Methoden retten, was der Kapitalismus zerstört hat?
Naja, also vielleicht mal die ganz grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, die große Systemfrage zu stellen, denn die Frage Kapitalismus oder was sonst auch immer hilft uns ja nicht bei der Lösung von konkreten Problemen. Sondern
weil
die Frage
wir nicht wissen, ist, was sonst noch immer wäre.
Ja, genau. Was ist die Alternative zum Kapitalismus? Und ich meine, wir haben ja auch nicht die Zeit für große Revolutionen, selbst wenn wir das wüssten. Das heißt, die Frage ist eher, wie können wir den Kapitalismus so umsteuern, dass er uns erlaubt, einfach auch an unsere nächsten Generationen eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert bleibt. Und da muss man vielleicht sagen, und das ist ganz wichtig, dass man die Perspektive richtig bekommt, es geht nicht darum, dass wir jetzt den Kapitalismus irgendwie ineffizienter machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen ihn zum ersten Mal eigentlich, seit er existiert, effizient machen. Mhm. Denn die ganzen Instrumente, die wir diskutieren, sind Instrumente, um Marktversagen zu beseitigen.
Aber gerade weil Sie sagen, wir haben keine Zeit für Revolutionen, wir müssen die Treibhausgase nämlich jetzt reduzieren, jetzt mit Ausrufungszeichen. Wir können nicht darauf warten, dass und vor allem ob ein Markt funktioniert, der es bislang nicht konnte. Die Gretchenfrage wäre dann, oder die Greta-Frage in diesem Fall, wer sagt denn, was genug und also wann es zu viel ist? Wer legt den Preis letztlich für die Tonne CO2 fest?
Ja, also theoretisch hat ein Marktmechanismus, um solche Probleme in den Griff zu bekommen, Vorteile in der Effizienz. Aber in der Praxis, wie Sie schon sagen, ist es so, dass wahrscheinlich etwas derbere Systeme, die CO2-Besteuerung, Vorteile haben, weil sie eben verlässlicher und schneller wirken. Und wie Sie auch richtig gesagt haben, die Vergangenheit lässt nicht sehr optimistisch da in die Zukunft blicken, was marktbasierte Instrumente angeht. Denn es dauert zu lange, es gibt zu viele Möglichkeiten, das zu hintergehen. Da sind einfach andere Mechanismen wirkungsvoller, auch wenn sie vielleicht im Lehrbuch bestimmte Nachteile haben.
Sie sagen also Steuern, nicht der ganz freie Markt, sondern die Steuern. Dass Steuern steuern können, das wissen wir. Wir regulieren mit Steuern auch gegen das Versagen der Märkte. Am Ende stellt sich aber dann die Frage, wer zahlt denn? Möglichst doch nicht die Menschen, die in Frankreich mit einigem Recht die gelben Westen angezogen haben.
Ja, genau. Ich meine, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Alternative, nämlich marktbasierte Instrumente. Ein großes Problem bei diesen Instrumenten ist ja, dass sie Verteilungswirkungen, wenn dann bestimmte Preise nach oben gehen, auf jeden Fall mal nicht berücksichtigen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die soziale Frage ins Zentrum der ökologischen Frage rücken. Wir müssen Menschen, die in diesem Transformationsprozess dann zum Beispiel ihre Arbeit verlieren werden oder die ihr Leben verändern müssen, denen müssen wir die Sicherheit geben, dass wir sie absichern, dass wir ihnen eine ökonomische Perspektive geben. Und das schaffen wir mit marktbasierten Instrumenten alleine auf keinen Fall. Wenn wir aber zum Beispiel eine Steuer haben, können die Staatseinnahmen dann verwendet werden vom Staat, um solche Transformationsprozesse auch im Arbeitsmarkt zu finanzieren.
Könnten wir denn, wenn wir, auch das ist ja, es geht ja um einen European Green New Deal, am Ende, was Frau von der Leyen gesagt hat, könnten wir so etwas denn in Europa nicht einfach alleine machen? Müssen wir da wirklich warten, bis die ganze Welt, die jetzt in Madrid zusammenkommt, mitmachen möchte?
Ich meine, wir sollten auf keinen Fall warten. Also dann können wir lange warten, bis da die ganze Welt dabei ist. Und ich glaube, es gibt dafür drei Gründe. Der erste Grund ist einfach, das ist ethisch geboten. Wir als Europäische Union tragen einen großen Teil der Verantwortung. Wir können das Problem nicht alleine lösen. Aber wir sind auch nicht glaubwürdig, und das ist der zweite Punkt, wenn wir jetzt sagen, wir warten auf alle anderen. Und der dritte Punkt, das ist vielleicht der wichtigste, es ist völlig klar, wenn wir uns anschauen, wie Investitionen momentan gesteuert werden, dass mit dem kommenden Klimawandel, mit der Klimakrise, mit dem, was da vor uns steht, viele Investitionen das Potenzial haben, auch zu stranden. Und das heißt, wir können jetzt, wenn wir als Europäische Union in diese Richtung konsequent gehen, auch quasi die eigene Wirtschaft zukunftssicherer gestalten, indem wir Technologien entwickeln, die dann langfristig auch Wettbewerbsvorteile haben.
Vorhin, ganz am Anfang der Sendung, hat der Kollege aus Brüssel, Alex Göbel, uns erzählt, dass da von Frau von der Leyen auch etwas geplant wird, was er Taxonomie nannte. Das ist ein Wort, was man eigentlich aus der Biologie kennt. Damit meinte er, wir checken mal oder wir lassen das machen. Vielleicht gibt es da eine neue Taxonomiebehörde. Wir lassen das machen. Wir checken, welche Investitionen sind denn tatsächlich klimaneutral oder klimapositiv und welche negativ? Wo solltest du die Finger davon lassen? Würde sowas helfen, um zu steuern?
Also zunächst mal, ich denke, dass alle Maßnahmen, die wir momentan verabschieden, gegeben, dass wir so weit weg sind von einer optimalen Klimapolitik, helfen. Und hier geht es natürlich um ein wirkliches Problem, was viele Menschen haben, nämlich sie möchten gerne verantwortlich ihre Anlagen tätigen, wissen aber nicht, welche Anlageformen denen gerecht werden. Das heißt, das ist auf jeden Fall mal etwas, was nützlich ist. Aber man darf sich natürlich nicht der Naivität hingeben, dass wir alleine durch private Investitionen hier schon die Kapitalmärkte komplett umsteuern können. Viele Anlagen sind institutionelle Anleger. Und wenn die im großen Markt in großen Stil Anlagen tätigen, dann haben die auch die nötigen Informationen. Also hier geht es schon auch tendenziell eher darum, dem Otto-Normalsparer Informationen zu geben. Das ist wichtig, nochmal, aber es ist natürlich auch nur ein Schritt, die Anlagestrategien der Kapitalmärkte in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern.
Also der Markt kann nur was regeln, wenn er geregelt ist.
Natürlich, ich meine, das war schon immer so. Ich meine, Ordnungspolitik heißt eben immer, dass ein Markt in einer Ordnung sich vollziehen muss und die Ordnung muss halt vorgegeben werden. Und auch da, um an den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, wir müssen die Märkte effizienter machen. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Es geht nicht darum, die Märkte zu stören. Es geht darum, die Märkte endlich dahin zu bringen, dass sie effizient sein können.
Sagt Professor Martin Kollmar, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Recht herzlichen Dank. Mehr Kohle fürs Klima, was kostet das gute Gewissen? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Adam Smith aus dem 18. Jahrhundert. Hier kommt das berühmte Zitat das berühmte Zitat mit dem unsichtbaren Markt. Also jetzt kommt der Außenhandel.
Es ist eine weit verbreitete Ansicht, Reichtum bestehe in Geld, Gold oder Silber. Sie hat sich ganz natürlich aus der doppelten Funktion des Geldes gebildet. Es vermittelt den Tausch und misst den Wert. Besitzen wir Geld, können wir damit als Folge seiner Tauschmitteleigenschaft alles, was wir wünschen, leichter als mit irgendeiner anderen Ware beschaffen. Es wird demnach immer unser Hauptanliegen sein, Geld zu bekommen. Hat man es, kann man ohne weiteres alles dafür kaufen. Seine Eigenschaft als Wertmaß erlaubt uns, den Wert aller anderen Güter nach der Geldmenge zu bestimmen, gegen die wir sie tauschen können. So sagen wir, ein reicher Mann sei viel, ein armer nur wenig Geld wert. Von einem sparsamen Menschen, der sehr gerne reich werden möchte, heißt es, er liebe das Geld. Von einem sorglosen, großzügigen oder verschwenderischen sagt man, Geld sei ihm gleichgültig. Reich werden heißt Geld erwerben, weshalb auch in der Umgangssprache die Worte Reichtum und Geld stets synonym gebraucht werden. Wie von einem reichen Mann, so wird auch von einem reichen Land angenommen, es habe Geld im Überfluss. Daher hält man das Anhäufen von Gold und Silber überall für den schnellsten Weg, um es reich zu machen. Wenn die Spanier einige Zeit nach der Entdeckung Amerikas an einer unbekannten Küste landeten, war gewöhnlich ihre erste Frage, ob es in der näheren Umgebung Gold oder Silber gäbe.
Ausschnitt aus »Der Wohlstand der Nationen« von Adam Smith, erschienen 1776. COP25 nennt sich der Klimagipfel, der seit heute in Madrid tagt. COP steht für Conference of the Parties und 25 für die laufende Zahl der Konferenz. Also 25 Klimakonferenzen bisher, die jetzige eingeschlossen. Will sagen, seit dem sogenannten Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992. Und was ist passiert? Was tat der Kongress außer Tagen? Jakob Mayer.
Klimakonferenzen gibt es seit Jahrzehnten, aber noch nie wurde so breit über das Thema diskutiert wie jetzt. Dafür ist vor allem sie verantwortlich.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Wie könnt ihr es wagen, hält die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg Politikern vor beim UN-Sondergipfel im September. Durch euer Nichtstun habt ihr meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Mit Thunberg gehen weltweit Millionen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Donald Trump ist nicht beeindruckt. Anfang November verkündet der US-Präsident den Ausstieg seines Landes aus der Klimaschutzvereinbarung von Paris, die er schrecklich, teuer und einseitig nennt.
I announce the withdrawal of the United States from the horrible, costly, one-sided Paris Climate Accord.
Die USA haben schon das erste weltweite Klimaabkommen nicht umgesetzt, das Kyoto-Protokoll. Im Dezember 1997 stecken sich Industriestaaten in Japan erstmals verbindliche Ziele, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu verringern. Umweltministerin damals Angela Merkel.
Es ist ein guter Tag für die Umwelt. Wir haben einen ganz wichtigen Schritt vorwärts gemacht.
Bali, Durban, Lima, Bonn, die Klimagipfel sind geprägt von den immer gleichen Gegensätzen. Schwellenländer sehen durch mehr Klimaschutz ihr Wachstum gefährdet, Industriestaaten bangen um Jobs, arme Länder fühlen sich benachteiligt und die Bewohner kleiner Inselstaaten fürchten ums Überleben. Der Premierminister der Fidschi-Inseln, Frank Bainimarama. Für einige pazifische Inselstaaten steht ihre Existenz als souveräne Staaten mit Land und Küsten auf dem Spiel. Ergebnisse gibt es beim Gipfel nur, wenn am Schluss alle Regierungen zustimmen. Und da zählt die Stimme von Tuvalu genauso viel wie die Stimme der USA. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin war als Minister oft dabei.
Nur wenn Sie einen Konsens von 199 Staaten hinbekommen, haben Sie am Ende ein Ergebnis.
In Kopenhagen gibt es 2009 kein Ergebnis. Der Gipfel beschließt zwar einen Fonds, aus dem ärmere Länder Geld bekommen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, aber die Staats- und Regierungschefs scheitern beim Versuch, einen Weltklimavertrag zu schmieden. Das klappt erst 6 Jahre später in Paris, weil sich endlich auch die größten Klimasünder China und USA verpflichten, unter ihren damaligen Präsidenten Xi und Obama. Die USA wissen um ihre Rolle als Mitverursacher des Klimawandels und wir stehen zu unserer Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Die Konferenz in Paris ist kein Abschluss, sondern ein Ausgangspunkt für neue Anstrengungen. In Paris verabreden die Staaten, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts deutlich unter 2 Grad zu halten, möglichst sogar bei 1,5 Grad. So sind die Folgen noch beherrschbar. Beim Gipfel im polnischen Katowice haben die Regierungen dafür im vergangenen Jahr ein Regelbuch beschlossen. Noch offen ist, wie der Handel mit Ausstoßrechten laufen soll.
Mit einer Einigung in Madrid wäre der Weg frei für internationale Kohlenstoffmärkte und für Projekte dort, wo es ganz besonders viel bringt,
sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Und sie verlangt, dass die Staaten nicht nur Emissionsrechte kaufen, sondern auch mehr tun und konkrete Schritte ankündigen. Nach Ansicht der meisten Wissenschaftler muss da viel passieren. Derzeit nimmt die Weltgemeinschaft nicht Kurs auf unter 2 Grad Temperaturerhöhung, wie in Paris vereinbart, sondern auf deutlich über 3 Grad.
Jakob Meyer mit einer kleinen Geschichte der UN-Klimakonferenzen. Einer, der gefühlt bei allen dabei war seit 1992, ist Werner Eckert, Leiter der Umweltredaktion des Südwestrundfunks und jetzt schon wieder unser Mann auf dem Klimagipfel in Madrid. Guten Tag dorthin.
Hallo, guten Tag.
Am vergangenen Donnerstag hat das Europäische Parlament den Klimanotstand für Europa ausgerufen und die EU-Kommission aufgefordert, ihre Politik komplett an dem Ziel auszurichten, den globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad zu halten, also nicht die 3, von denen eben die Rede war. Das ist einerseits Symbolpolitik, weil der Beschluss des Parlaments keine konkreten Folgen hat. In Madrid soll jetzt konkret das 1,5 Grad-Ziel anvisiert werden via Zertifikatehandel. Ist das konkret oder ist das auch Symbolpolitik?
Nun, in Madrid fährt man sozusagen zweigleisig. Zum einen will man den Emissionshandel in der Tat ausweiten, der das leichter machen soll, das Ziel zu erreichen. Und zum anderen sollen aber auch die Staaten hier neue Klimaschutzzusagen zumindest in Aussicht stellen. Das wird nächstes Jahr erst wirklich erforderlich sein. Aber die Wissenschaftler sagen ja, 5-mal so viel Klimaschutzanstrengungen sind nötig, wie derzeit auf dem Tisch liegen. Und da muss einiges nachkommen, wissen auch alle, aber keiner traut sich aus der Deckung raus. Das ist das politische Dilemma. Diese Konferenzen, eine einzelne davon, löst das Problem ganz gewiss nicht.
Aber man kommt weiter. Haben Sie das Gefühl, dass man weiterkommen könnte? Gut, die Konferenz hat jetzt gerade erst angefangen, dauert noch eine Weile. Es kommt auch noch Greta Thunberg, vielleicht hilft die ja auch noch.
Ja, also der Druck der Straße hat sehr geholfen. Der hat geholfen in Deutschland. Wir hätten kein Klimapaket, so dürftig es sein mag, wenn es nicht diesen Druck gegeben hätte. Er hat geholfen in der EU, denn nach der Wahl im Frühsommer, die ja eine Klimawahl geworden ist, hat sich auch eben die EU bewegt, hat die EU-Kommissionspräsidentin, die neue Ursula von der Leyen, den European Green Deal angekündigt. Also das ist alles mit ein Verdienst der Friday for Future-Demonstranten auf den Straßen draußen. Aber das wird hier jetzt kein großartiges Umlenken bewirken. Hier ist Politik der kleinen Schritte. Hier schafft man eigentlich ja auch nur den Rahmen für die nationalen Maßnahmen. Handeln müssen die Staaten. Und wir sehen in Deutschland selbst, wie schwierig das ist. Denn dieses Klimapaket, wie gesagt, ist derzeit ja kaum geeignet, sagen die Wissenschaftler, die schon geltenden Ziele für 2030 zu erreichen, geschweige denn neue.
Claudia Kempfert hat uns vorhin schon geschildert, wie viele Lobbyisten da in Madrid mit am Tisch sitzen und wie sehr da gerungen und geschoben wird, um sich am Ende das eigene Handeln schönrechnen zu können. Heißt das, die 25.000 Menschen, die da klimaschädigend nach Madrid geflogen sind, haben, oder die meisten, vielleicht viele von ihnen, haben den Gongschlag eigentlich noch gar nicht gehört?
Das kann ich nicht beurteilen, ob die den Gong gehört haben, aber sie haben Interessen. Jeder Staat hat Interessen, jede Businessgruppe hat Interessen. Auch die Umweltverbände und Klimaschützer haben Interessen.
Ja, sind auch Lobbyisten,
diese Interessen, klar. Diese Interessen prallen hier aufeinander und die werden hier ausgehandelt, was schon vom System her dazu führt, dass es zu einem Kompromiss kommen muss. Und man muss bedenken, im internationalen Klimaschutz, im Rahmen der UN, kann es immer nur Einstimmigkeit geben. Das heißt, hier kann niemand gezwungen werden, etwas zu tun. Er muss es mehr oder minder freiwillig anbieten. Und das ist das Dilemma, das schnellere Fortschritte verhindert. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Wenn die Staaten sich im Rahmen dieses UN-Prozesses nicht bewegen wollen, darf man kaum annehmen, dass sie ohne diese öffentliche Überwachung zumindest es tun würden. Und eine Lobbyarbeit hier ist sehr viel öffentlicher als die Lobbyarbeit in den vielen Regierungen dieser Welt.
Der deutsche Entwicklungsminister Müller hat nur eine kleine Delegation nach Madrid geschickt und bleibt selber weg. Er sagt, die Klimakonferenz ist mit den schon erwähnten 25.000 Beteiligten schlicht zu groß, um arbeitsfähig zu sein. Außerdem widerspricht allein ihre Existenz bei diesen vielen Fliegen Angeflogenen schon dem Klimaschutz. Hat er recht oder muss man es, wie sich bei Ihnen eben rausgehört hat, eben trotzdem machen?
Also zum einen denke ich, es gibt eine Berechnung, dass eine solche Konferenz 65.000 Tonnen CO2 zur Folge hat oder verursacht. Das wäre ungefähr so viel, wie in der gleichen Zeit, zwei Wochen, eine Stadt von 150.000 Einwohnern etwa an CO2 emittiert. Das ist gemessen am totalen Aufwand so viel auch wieder nicht. Und es gibt viele Konferenzen auf dieser Welt, die niedere Zwecke haben und genauso viel Aufruhr verursachen. Deswegen bin ich ein bisschen nachsichtig, was das betrifft. Diese Konferenzen sind, finde ich, schon notwendig, weil sie überhaupt möglich machen, dass Staaten miteinander an einem Strang ziehen. Keiner wird dieses Problem alleine lösen können. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die Chinesen werden sich niemals bewegen, wenn sie nicht Auge in Auge mit EU-Unterhändlern deren Ehrlichkeit abklopfen können, ob die im nächsten Jahr eben zusätzliche Schritte beim Klimaschutz gehen. Und das wäre notwendig, wenn die EU ihr Klimaschutzziel von -40 auf -50, 55% erhöhte, dann hätte das einen Effekt, dass andere möglicherweise nachgezogen werden. Das ist die Ebene, auf der man hier miteinander redet und das kann man nicht via Skype.
Das ist wahr. Das muss man sozusagen analog machen. Man muss sich in die Augen schauen. Werner Eckert, Leiter der Umweltredaktion des Südwestrundfunks und unser Mann auf dem Klimagipfel. Vielen Dank. Mehr Kohle fürs Klima, was kostet das gute Gewissen? Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns bis dahin natürlich nachhören. Wie immer in der ARD Audio App, dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original. Die anderen heißen nur so. Bis morgen, tschüss, Florian Schwitz.